Wir wollen heute Abend noch einmal auf das Äußere der Gemeinde zu sprechen kommen, um morgen, so Gott will, wieder zurück auf die Botschaft zu kommen. Bevor wir heute Abend unseren Text lesen, mit 1. Timotheus 3 weiterfahren, meine ich, könnte es eine Hilfe sein, wenn ich kurz skizziere, wie Gemeinde Jesu zur Zeit des Neuen Testamentes und von der Offenbarung des Neuen Testamentes her aussieht, weil die Timotheusbriefe an dieser Stelle nicht alles sagen, auch nicht das Nötige. Die Timotheusbriefe können nur auf dem Hintergrund erweiterte Offenbarung, die im Neuen Testament gefunden wird, gesehen werden. Die Angaben in diesem Brief sind eigentlich spärlich. Wir haben zwar mehr im ersten Brief als im zweiten. Im zweiten haben wir sehr wenig, was Gemeindeordnung betrifft. Im ersten mehr, aber auch dort nicht allzu viel. Was wir in diesen Briefen haben, ist eigentlich Ergänzung dessen, was sonst in der Heiligen Schrift gezeigt wird. Um die Gestalt der Gemeinde Jesu zu verstehen, muss man auch ihren Zusammenhang sehen. In 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 32, sagt Paulus einmal, Christen sollten sich in Acht nehmen, denn sie werden von drei Volksgruppen in der Welt gesehen, betrachtet. Und sie sollen hier keinen Anstoß geben. Und dann nennt Paulus Israel, die Völker und die Gemeinde. Oder die Juden, die Griechen und die Gemeinde. Die Juden, das ist Israel, die Griechen, das sind die Völker, denn die Kultur des Römischen Reiches war eine griechische Kultur und selbst in Rom hat man viel Griechisch gesprochen und Bildung wurde dort in griechischer Sprache gefördert, zur Hauptsache wohl, sodass Griechisch die Bezeichnung war für das Leben und die Kultur in der damalig bekannten Welt. Darüber hinaus gab es dann die Unwissenden oder die Barbaren. Aber die Nichtjuden hießen also im römischen Imperium die Griechen. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit Nichtjuden zu tun. Paulus teilt also die damalige Welt, wenigstens den Hauptteil auf, in drei Teile. Israel, Nicht-Israeliten oder andere Menschen und aus beiden sammelt Gott eine Gemeinde. Das zeigt er besonders im Epheserbrief. In Kapitel 2 sagt er, wie Gott dabei ist, aus diesen beiden Teilen der Menschheit eine neue Gemeinde, ein neues Volk hervorzurufen. Geschichtlich sieht das so aus. In den ersten 11 Kapiteln der Bibel haben wir es mit der ganzen Menschheit zu tun. Ab Kapitel 12 bildet Gott ein neues Volk. Er ruft Abraham und will aus ihm ein neues Volk machen. Aber zur gleichen Zeit bleibt die Menschheit als solche bestehen. Er löst diese Menschheit nicht ab, sondern ruft aus dieser Menschheit einen hervor, aus dem er dann ein neues Volk bildet. Wir haben dann für eine längere Zeit diese zwei Aufteilungen der ganzen Menschheit. Ein Völkchen, das Volk Gottes, erwähltes Volk Gottes heißt, und die anderen Völker. Ab Apostelgeschichte 2 haben wir ein drittes Volk oder einen dritten Teil der Menschheit. Jetzt beginnt Gott, ein zweites erwähltes Volk Gottes zu bilden, aus Leuten in dem bisherigen Volk Gottes und aus den anderen Völkern. Und dieses neue Volk Gottes ist die Gemeinde. Diese Gemeinde beginnt dort und bleibt in alle Ewigkeit bestehen. Wir haben jetzt Gemeinde, das ist das neue Volk Gottes und das bisherige Volk Gottes, mit dem Gott auch noch zum Ziel kommt, und die anderen Völker. Wer gehört nun zur Gemeinde? Wie kommt man in die Gemeinde hinein? Um dieses besser zu verstehen, muss man darauf hinweisen, dass wir Menschen zwei Seiten haben, eine innere und eine äußere. Der innere oder die innere Seite ist unser eigentlicher Mensch, unsere Person. Das heißt also, dass wir im Grunde einander nicht sehen. Wir sind füreinander unsichtbar, denn eigentlich leben wir in der unsichtbaren Welt. Was wir voneinander sehen, ist die Hülle, die sich aber bewegt, und an den Bewegungen erkennen wir die Person oder den Geist, der in dieser Hülle wohnt. Ähnlich wie man an den Bäumen die Bewegungen des Windes erkennt, so erkennt man an den Bewegungen des Körpers die Person, die in diesem Körper wohnt. Bei den Menschen, die wiedergeboren sind, ist der innere Mensch wiedergeboren. Bei allen Menschen ist der äußere Mensch nicht wiedergeboren, weder bei Kindern Gottes noch bei anderen. Das kommt noch. Wenn wir entrückt werden, dann wird auch der Körper verwandelt werden. Aber jetzt ist nur der innere Mensch wiedergeboren oder umgestaltet, umgewandelt. Das heißt also, dass der Leib Christi in seinem Wesen unsichtbar ist. Aber er wird sichtbar gemacht in dem Maße, wie einzelne Christen sich oder ihren Körper, Römer 12, 1 und 2, Gott ausliefern. In diesem Maße wird dieses Leben, welches ja Jesu Leben ist, sichtbar. Dazu gehört viel Leiden. Nicht nur Hingabe, sondern auch Leiden. 2. Korinther 4, 7 bis 16. Ein guter Text in dieser Hinsicht. Wenn jetzt Menschen wiedergeboren werden, dann geschieht das durch eine Umkehr seitens des Menschen und einem Eingreifen seitens Gottes. Gott greift hier ein und wandelt den Menschen um. Der Mensch wird aufgerufen, durch einen Ruf Gottes umzukehren von sich selbst, von der Welt und von Satan, um sich Gott zuzuwenden, in Gehorsam gegen Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist und heute zu Rechten des Vaters herrscht. Wenn ein Mensch jetzt dieses getan hat, hat er dieses zu bekunden oder zu bekennen. Paulus legt großen Wert darauf, dass das mit dem Munde getan wird. Sonst bleibt es ein Glaube im Herzen und niemand kann das begutachten oder kann das davon Kenntnis nehmen. Dann weiß man nicht, wer zur Gemeinde gehört oder zu Christus besser gehört. Man sieht ja nicht den Geist des Menschen, den eigentlichen Menschen. Deshalb muss das mit dem Munde, mit einem Teil des Körpers zum Ausdruck gebracht werden. Römer 10, 9 und 10. Wenn man mit dem Munde bekennt, dann gilt man als Christ, als Geretteter. Und solche, die bekennen, zu Jesus Christus zu gehören, umgekehrt zu sein und ihm zuzugehören, dies sind die Menschen, die dann von der Gemeinde Jesu Christi als zu ihr zugehörig betrachtet werden. Normalerweise wird dieses Bekenntnis, sobald wie möglich, noch weiter zum Ausdruck gebracht in der Taufe, aber das Bekenntnis des Mundes zeigt bereits, was ja die Grundlage für die Taufe ist, dieses Bekenntnis zeigt bereits, dass er Christ ist, beziehungsweise man nimmt es an, dass er nicht lügt. Und wir haben hier im Vertrauen zunächst zu handeln, bis wir eines anderen überzeugt sind. Dieses Bekenntnis gilt schon als Voraussetzung für die sogenannte Mitgliedschaft in der Gemeinde, die weiterhin oder die von da ab gültig ist. Das heißt, im Neuen Testament geschieht nicht noch eine Aufnahme in die Gemeinde. Dass die Bekehrung selbst ist der Eintritt in die Gemeinde. Und wer von dieser Bekehrung Kenntnis nimmt, weiß, dass er Christ ist. Das heißt, er nimmt es an, dass er Christ ist. In der neutestamentlichen Zeit kommt nicht noch eine Formalität, wo man dann einer Gemeinde beitritt. Das sind die Christen, das sind die Mitglieder der Gemeinde Jesu Christi. Auch nicht die Taufe ändert etwas daran. Denn er ist schon Christ, bevor er getauft wird. Die Taufe ändert nichts, tut nichts hinzu. Einige legen Apostelgeschichte 2 hier falsch aus. Denn man setzt hier voraus, dass es die Gemeinde ist, die hinzutut zur Gemeinde, weil die Gemeinde tauft. Aber es ist nicht die Gemeinde, die hinzutut, denn der Text macht klar an einigen Stellen der Apostelgeschichte, dass es Gott ist, der hinzutut zu seiner Gemeinde, weil er sie rief und sie antworteten diesem Ruf und er hat sie zur Wiedergeburt gebracht. Also Christen, die sich zu Jesus Christus oder Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen, sind die Menschen, die Gemeinde heißen. Zunächst gilt dieses für alle Christen, ob noch lebend oder verstorben. Das Wort Gemeinde wird dann aber auch gebraucht von allen noch lebenden Christen auf diesem Planeten, auf welcher Seite des Planeten auch. Aber es wird dann auch gebraucht von den Christen in einer Gegend oder an einem Ort, nicht in einer größeren Gegend, sondern in einer ortschaftlichen Gegend oder eines Ortteils. Die Leute, die sich zusammenfinden im Namen Jesu Christi, um ihm zu dienen in Anbetung, diese heißen im Zeichen ihrer Sammlung Gemeinde. Sie sind Gemeinde in der Sammlung, das heißt in der Versammlung. Sie sind aber auch Gemeinde oder Ortsgemeinde, wenn sie wieder auseinandergehen und sich verstreuen unter den Weltmenschen. Sie sehen so aus wie Weltmenschen, aber Gott sieht ihr Herz an und ihr Leben bezeugt es, dass sie andere Menschen sind. Und so sind sie ein Zeugnis in der Welt. Das heißt, Gemeinde lebt an zwei geografischen Orten gleichsam. Einmal in der Welt und einmal in der Gemeinde, das heißt in der Sammlung der Gemeinde in diesem Fall. Orts oder Gemeinde als Orts oder Bezeichnung von Ortsgemeinde wird also zweifach gebraucht. Einmal bedeutet es oder bezeichnet es die Menschen, die Christen sind an diesem Ort, und zweitens bedeutet es oder bezeichnet es die Versammlung dieser Christen. Wenn nun diese Christen zusammenkommen oder verstreut sind, diese Christen einer Ortsgemeinde, diese werden betreut von Christus eingesetzten Hirten. Dies ist die Gemeindeleitung. Meistens ist das eine Mehrzahl von Hirten. Gestern Abend wies ich darauf hin, dass diese Leitung, diese Männer auch Lehrer heißen. Sie heißen auch Presbyter oder Älteste, ist es dasselbe Wort, eins ist Fremdwort und eins ist Deutsch. Sie heißen auch Aufseher, das Fremdwort ist Bischof. Diese Hirten, das Fremdwort für Hirten ist übrigens Pastor, diese Pastoren oder Hirten oder Älteste haben diese verschiedenen Bezeichnungen. Hirt, Lehrer, Ältester, Aufseher. In Offenbarung 2 und 3 heißen sie Boten, aber das ist nicht eine übliche Bezeichnung des Amtes, sondern das hat mit etwas anderem wahrscheinlich zu tun. Christen an einem Ort werden also geführt und betreut von Hirten. Die verschiedenen Bezeichnungen kommen aus verschiedenen Richtungen der damaligen Welt. Der Begriff Hirt kommt aus dem Kreis Israels, auch der Begriff Ältester, obwohl der Begriff Ältester auch unter den Griechen wohl gebräuchlich war, vielleicht nicht ganz in diesem Sinne. Der Begriff Aufseher kommt natürlich aus der griechischen Sprache als Episkopos. Lehrer ist ein Begriff, der überall damals bekannt ist. Zur Seite der Hirten werden Helfer oft gestellt oder mit einem griechischen Fremdwort Diakone. Die Diakone sind nicht geistliche Seelsorger, sie gehören nicht zur Leitung der Gemeinde, sondern sie werden dann benötigt, wenn eine Gemeinde oder wenn die Gruppe von Hirten oder die Leitung der Gemeinde nicht mehr fertig wird mit allen Aufgaben. Denn alle Aufgaben der Gemeinde sind zunächst unter der Aufsicht dieser Hirten. Aber wenn jetzt zu viele Aufgaben sind für die Zahl, die gerade vorhanden ist, dann schafft Gemeinde schon in der ersten Gemeinde in Jerusalem eine zweite Gruppe von Mitarbeitern, und die heißen einfach Helfer. Diese übernehmen dann mehr praktische Aufgaben, nehmen diese den Hirten ab. Aber sie bilden nicht eine zweite Leitung. Das heißt, der Aufgabenbereich der Gemeinde wird nicht in die Hälfte geteilt. Wir haben jetzt einen geistlichen Bereich und einen irdischen Bereich, sondern beide Bereiche sind der Gemeindeleitung unterstellt. Es ist nur so, dass in irdischen Angelegenheiten andere der Leitung helfen, diese zu bewältigen. Diese Verantwortung wird also delegiert. Zu den Hirten sagt Paulus, oder die Aufgabe des Hirten ist nicht eine Aufgabe der Frau, aber die Aufgabe der Helfer in der Gemeinde kann eine Aufgabe der Frau sein. Zwischen den Gemeinden hat es dann noch eine Dienstgruppe, eine Gruppe von Männern oder Menschen, die hier dienen. Es sind einige, aber ich nenne nur die wichtigste. Diese heißen in der neutestamentlichen Zeit Apostel. Sie sind Verkündiger des Wortes Gottes, die Lehre und das Leben in den Gemeinden überwachen und das Evangelium auch in neue Gebiete hineintragen. Wir haben heute kein Wort mehr, das für diese Gruppe gebräuchlich ist oder brauchbar besser ist. Wir haben einige Wörter, die wir gebrauchen können. Wenn wir das Wort Missionar sagen, dann ist das eine gute Übersetzung des Wortes Apostel. Aber beim Wort Missionar denken wir an eine Aufgabe dieser Gruppe von Männern. Und das ist die Aufgabe, das Evangelium dort zu verkünden, wo Menschen es noch nicht angenommen bzw. noch nicht einmal gehört haben. Diese heißen auch Apostel, wir können sie Missionare nennen. Diesen werden aber auch Diakone zur Seite gestellt. Das heißt, die Diakonie ist nicht nur ein Dienst am Ort in der Ortsgemeinde, wo die Hirten der Gemeinde sie als Helfer haben, sondern es gibt auch Diakonie in der Welt, das heißt außerhalb der Gemeinde. Wenn Missionare hinausgehen und verkünden, brauchen sie auch in praktischen Angelegenheiten Helfer. Heute werden auch diese Missionare genannt, aber das führt eigentlich zur Verwirrung, trägt zur Verwirrung bei, was es heute schwer macht, die Mission zu treiben. Aber das können wir jetzt hier nicht besprechen. Wir haben überhaupt sehr viele Schwierigkeiten in Organisationen, weil nicht zur Genüge das Charisma der betreffenden Personen beachtet wird innerhalb biblischer Strukturen, sodass wir viele Personenkonflikte haben, weil der Heilige Geist hier einfach nicht mitmacht mit menschlichen Organisationen. Und obwohl Menschen alle demütig sein sollten, kommt hier in Konflikt das, was der Heilige Geist hier geschaffen hat an Dienstanlage oder Veranlagung und das, was Menschen per Struktur von so einem Menschen erwarten. Wir kommen zurück. Diese Gruppe von Diensttuenden außerhalb der Gemeinde und zwischen den Gemeinden könnten wir heute vielleicht auch als Theologen bezeichnen, denn in der biblischen Zeit wirken diese verbindend zwischen den Gemeinden und, wie ich schon sagte, überwachen sie Lehre und Leben in den Gemeinden. Solche, nebst denen, die uns Wort Gottes gegeben haben, die waren ja die ersten Apostel, sind aber auch unser Timotheus, dieser zwei Briefe, Titus, Silas, Barnabas, Jakobus und andere. Das sind Männer, wie Schlatter sagt, die reisen zwischen den Gemeinden hin und her und bilden die dynamische Verbindung. Leider kam es bald so in der Entwicklung der Gemeinde, in der Kirchengeschichte, dass man stationäre Verbindungspersonen hatte, die man dann Bischöfe nannte. Es bildete sich dann mit der Zeit eine ganze Hierarchie. Aber diese, obwohl wir hier eine Art Verbindung zwischen den Gemeinden haben, ist sie nicht so gebräuchlich und so fruchtbar, wie sie sein könnte, weil sie nicht mehr die Dynamik und die Beweglichkeit und den allgemeinen Charakter hat der biblischen Zeit. Das biblische Verbindungsglied ist ein reisendes Verbindungsglied und übernimmt sowohl Aufgaben innerhalb der Gemeinden als auch außerhalb der Gemeinden im Dienste der Evangelisation. Was nicht heißt, dass alle Evangelisten zu dieser Gruppe gehören. Das ist eine andere Gruppe. Die bespreche ich jetzt nicht. Also Timotheus ist so ein Apostel. Er ist nicht Hirt einer Gemeinde. Er verbringt einige Zeit in der römischen Provinz Asia, um dort Hirten und Gemeinden zu helfen, sodass die Verordnungen von Paulus verwirklicht werden können. Paulus schreibt Timotheus einen Brief, den Timotheus als Ausweis benutzen darf, damit die Gemeinden jetzt wirklich nach dem Schema, das Gott Paulus gegeben hat, handeln. Paulus schreibt Timotheus diesen Brief, diese beiden Briefe, wie diese Hilfe, die Timotheus den Gemeinden geben soll, aussehen soll. Wir kommen jetzt zurück zu 1. Timotheus 3 und lesen weiter. Hier in Kapitel 3 haben wir Richtlinien, konkrete Richtlinien für die Wahl von neuen Mitarbeitern in der Gemeinde. Das heißt, was die Leitung der Gemeinde zunächst betrifft und dann zweitens, was die Helfer betrifft. Timotheus trägt also dafür Verantwortung, dass die richtigen Pastore oder Älteste eingesetzt werden in den Gemeinden. Wir hatten bis Vers 3, die Verse bis Vers 3 mehr oder weniger behandelt. Wir lesen mit Vers 4 weiter. Er soll einer sein, das heißt ein Mann, der zur Leitungsgruppe einer Ortsgemeinde gehört, hier Aufseher genannt. Paulus gebraucht die Bezeichnungen auswechselnd. Er soll einer sein, der dem eigenen Hause wohl vorsteht. Die Aufgabe in der Gemeinde ist eine Aufgabe in einem Haus, in einer Familie. Gemeinde trägt Familiencharakter. Und zwar einen Familiencharakter, der viel enger ist als der Charakter einer irdischen Familie. Eine irdische Familie kann noch so enge Beziehungen haben unter den Mitgliedern. Diese Beziehungen können nie so schön sein wie in einer Gemeinde, es sei denn, alle Mitglieder so einer Familie auch Christen sind. Dann ist es eins und dasselbe. Dann könnte es unter Umständen inniger sein, weil sie ja dauernd miteinander leben. Das macht Familie schön, wenn Familie gleichzeitig Gemeinde ist oder ein Stück von Gemeinde. Aber es ist der Heilige Geist, der Gemeinde zu Familie macht, weil sie hier alle Kinder Gottes sind, alle von einem Vater geboren, nämlich dem Vater von Jesus Christus. Die Gemeinde heißt nun Haus oder Familie. Sie wissen, glaube ich, dass das biblische Wort Haus für Familie gebraucht wird. Ein Mann, der nun in diesem Hause, in der Familie Gottes, einen väterlichen, einen aufsichtsführenden Dienst tun will, der hat nun, wenn er eine eigene Familie hat, dort zunächst einmal sich zu bewähren. Denn es ist schwerer, Aufsicht zu haben in der öffentlichen Gemeinde als zu Hause. Und wenn er sich zu Hause nicht bewähren kann, dann wird er sich bestimmt auch nicht in der Gemeinde bewähren können. Jemand, der also nicht zu Hause die Aufsicht hat und dort sein Haus nicht führen kann, seine Familie, kommt nicht in Frage als Gemeindeältester. Einer, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder mit aller Würde in Schranken hält. Würde heißt Achtung haben. Das heißt, er muss Achtung haben vor seinen Kindern, er muss sie respektieren als gegenüberstehende Menschen. Und das ist nicht immer einfach für Väter. Sie tendieren dazu zu denken, dass sie ein Ding sind, das von ihnen irgendwie hervorgekommen ist und jetzt als eine Sache zu verstehen ist, zu behandeln ist. Aber mit der Zeit, wenn sie 12, 13, 14, 15 werden, dann ändert sich die Sache, spätestens dann. Und dann merken wir Väter, dass wir es mit Menschen zu tun haben, mit Personen, die selbstständig sich entwickeln. Und wenn man hier zurechtkommen will, dann muss man schon, wenn das Kind noch nicht gehen kann, sich immer wieder sagen, dies ist nicht ich, dies ist ein anderer. Dies ist etwas von Gott geschaffen, nicht von mir. Dies ist etwas ganz Neues, das Gott geschaffen hat. Gott hat zu einer Gelegenheit wahrgenommen, innerhalb der Menschheit noch einmal, wie er das oft tut, ganz von vorn anzufangen mit einem Menschenleben. Es ist etwas Herrliches, wenn ein neuer Mensch auf die Welt kommt. Ein ganz neuer Anfang. So etwas hat es noch nie gegeben, als das, was jetzt in der Wiege liegt. Noch nie. Das heißt, wir begegnen diesem neuen Leben mit Achtung. Es hat Bedeutung. Und diese Achtung, die wir dem Kind entgegenbringen, wird sich dann widerspiegeln mit der Zeit in Achtung vor uns. Das heißt, ein Führer in der Gemeinde soll in seinem Hause so eine Haltung in seiner Familie einnehmen, denn er ist dafür verantwortlich, dass seine Familienmitglieder ihn achten werden. Das heißt dann, dass er auch in der Gemeinde wahrscheinlich ähnlich sich benehmen wird, dass er Menschen in der Gemeinde mit Achtung begegnen wird, sodass diese eine Gelegenheit bekommen, ihn zu achten. Das heißt mit aller Würde, in Schranken halten. Das ist dann die negative Seite. Ein Mann, der führen will, muss lernen, auf der einen Seite Ja zu sagen zu anderen Menschen, aber er muss auch wissen, wann er Nein zu sagen hat. Beides muss er sagen können, sonst wird er nicht ein ganzes Ja zu Gott finden. Denn Gott sagt in seinem Verhältnis zu uns einmal Ja und einmal Nein. Es gibt eben die Sünde, es gibt eben die Grenzen, die wir überschreiten möchten als Übertreter. Und diesen Hang zur Übertretung von Grenzen haben wir. Und dann müssen wir einander helfen und diese Grenzen zeigen, bis hierher und nicht weiter. Und das muss Kindern beigebracht werden, denn man muss das auch in der Gemeinde sagen. Vers 5. Wenn jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für eine Gemeinde Gottes sorgen? Das ist die Zwischenfrage, die Paulus hier einschiebt. Vers 6. So ein Gemeindeleiter oder der zur Gemeindeleitung gehört oder gehören soll, darf kein Neubekehrter sein. Dies natürlich vorausgesetzt, dass die Gemeinde schon länger existiert. Wenn sie erst eben entstanden ist und es sollen Älteste eingesetzt werden, dann werden diese wahrscheinlich auch eben bekehrt sein. Wie zum Beispiel auf dieser ersten Missionsreise des Apostels, wo sofort Älteste eingesetzt werden mussten, nach einigen Wochen bereits. Das waren im Verhältnis zu ihrer Bekehrung Neubekehrte. Aber die ganze Gemeinde bestand aus Neubekehrten. Und in dem Fall macht es nicht so viel Unterschied. Es waren dann halt die Reiferen oder die schon zeigten, dass sie hier Verantwortung übernehmen könnten. Oder solche, die vielleicht schon einen religiösen Hintergrund hatten im Judentum. Aber wenn die Gemeinde länger besteht, was hier in Ephesus der Fall ist, dann ist dies am Platz, was Paulus hier Timotheus sagt, kein Neubekehrter. Denn ein Neubekehrter könnte hier die Sache in den Kopf gehen lassen. Und das ist nicht notwendig. Die Verantwortung kann zu viel für ihn werden. Er hat nicht genügend Erfahrung, er kennt den Herrn noch nicht zur Genüge. Damit er nicht aufgeblasen wird, sagt Paulus. Paulus hat Mitleid mit Neubekehrten, er will sie nicht überlasten und dem Urteil des Teufels verfällt. Was ist das Urteil des Teufels? Nun, seine Verurteilung, als er als Engel fiel. Er wurde verurteilt, weil es ihm in den Kopf ging, dass er etwas war, ein Engel des Lichts. Er wollte mehr sein, als er war. Und wenn wir mehr sein wollen, als wir sind, dann lügen wir. Dann übernehmen wir uns zu viel. Und das fordert Gott zum Verurteilen heraus. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis von den Außenstehenden haben. Gemeinde besteht aus Innenleuten, die sind in, das sind die Innenstehenden. Und es gibt Grenzen, das sind die Nichtbekehrten, das sind die Außenstehenden. Aber Gemeinde lebt nicht auf einer Insel, sie lebt nicht in einer Burg, sie lebt in der Welt und vor der Welt. Und ich möchte betonen, dass jeder Christ von der Welt zu sehen sein sollte, das heißt jetzt im gewöhnlichen Sinne, es gibt Invaliden und so weiter, aber normalerweise sollte ein Mensch sichtbar sein in der Welt. Er sollte zu sehen sein. Er sollte sich leisten, von der Welt gesehen zu werden. Aber wenigstens jemand, der in der Gemeinde Dienst tun will als Leiter, der muss auch von der Welt, wo er dort gesehen wird, ein gutes Zeugnis haben. Man muss ihm ausstellen können, dass sein Leben sich verändert hat. Auch wenn das Zeugnis ein negatives ist, das heißt, wenn man ihn hasst, aber man dieses Zeugnis, auch wenn es negativ ist, ist für uns positiv, weil es hier in einem Gegensatz steht. Aber man merkt, sein Charakter ist nicht richtig. Wenn das Zeugnis in der Weise negativ ist, dann natürlich geht es nicht. Damit er nicht der Lästerung und der Schlinge des Teufels verfalle. Hier haben wir die Schlinge des Teufels. Das heißt, wenn jemand in der Welt oder vor der Welt nicht gottselig und fromm lebt, dann will er zwei Arten von Leben führen, ein frommes in der Gemeinde und ein weltliches in der Welt. Und so einem Menschen kann der Teufel sehr schnell eine Schlinge legen und ihn kriegen. Und dann wird er nicht mehr brauchbar sein. Das darf nicht sein. Sowas wollen wir ihm nicht antun. Und dann lassen wir ihn nicht eine Leitung übernehmen, die Leitung der Gemeinde. Er muss Seelsorge bekommen. Jetzt kommen wir zu der nächsten Gruppe. Das sind die Helfer oder die Diakone. Ebenso sollen die Diakone ehrbar sein. Das heißt, einiges von dem, was Paulus den Ältesten sagt, gilt auch, was Charakter und so weiter betrifft, Diakone, aber es muss noch mehr gesagt werden, was speziell für diese anwendbar ist. Die Diakone sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig. Das ist interessant, denn Diakone haben es mit weltlichen Dingen zu tun, mit praktischen Dingen zu tun, sie kommen mit den verschiedenen Gemeindemitgliedern in Berührung, wenn sie ihre praktischen Dienste tun. Und dann könnten sie in einem Haus dies erzählen und in einem Haus etwas anderes. Sie könnten sich den Leuten etwas anpassen und doppelzüngig sein. Ja? Man muss hier ehrlich sein. Man muss freundlich sein, versuchen, aller Menschen Freund zu sein. Paulus sagt, das ist wichtig, dass wir das wenigstens versuchen, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir den Eindruck erwecken, als würden wir zwei Zungen haben. Einmal gebrauchen wir dies und einmal die andere. Nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht aus nach unehrlichem Gewinn. Er hat es mit Geld zu tun, wenigstens oft, denn er hat es mit praktischen Dingen zu tun. Da soll er vorsichtig sein, dass seine Hände nicht kleberig sind. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Das Geheimnis des Glaubens ist ein Geheimnis, weil das Evangelium für uns undurchforschlich ist. Es ist in seinem letzten Wesen nicht zugänglich. Es ist eine Offenbarung. Das Evangelium wird von Paulus einige Male Geheimnis genannt. Einmal, weil es früher nicht bekannt war, aber jetzt ist es immer noch ein Geheimnis, weil es in seinem Wesen eine Offenbarung ist. Gott hat sein Evangelium geoffenbart in Jesus Christus und durch die Verkündigung seiner Apostel. Dieser Verkündigung wird von Christen oder von Menschen, die Buße tun, Vertrauen geschenkt, wenn es persönlich angenommen wird, wenn das Evangelium persönlich angenommen wird. Und daher ist dieses Evangelium, dieses Geheimnis, eine Sache des Glaubens. Das heißt also, das Evangelium, dem ein Diakon dient, ist eine Offenbarung, die man im Glauben angenommen hat. Wenn er auch einen praktischen Dienst tut, dann darf er wissen, mein Dienst ist ein Dienst am geistlichen, hohen, von Gott geschenkten Evangelium. Es ist also ein gewürdigter Dienst. Diakone sollen im Glauben stehen und ein reines Gewissen haben, sonst sind sie nicht ihres Dienstes würdig. Sie sollen nicht eins glauben und etwas anderes leben, also diesem Evangelium entsprechend leben. Und diese soll man, Vers 10, erproben. Es fällt auf, dass diese Vorschrift nicht in den ersten 7 Versen vorkommt in Verbindung mit den Ältesten. Sie werden nicht erst erprobt in diesem Sinne. Warum nicht? Älteste sind Lehrer. Und wer in Frage kommt für die Gemeindeleitung, wird wahrscheinlich schon vorher sich betätigt haben auf diesem Gebiet. Seine Gnadengabe muss schon sichtbar gewesen sein und sein Leben. Und das heißt, dass er als Gemeindemitglied, als er noch nicht Ältester war, beobachtet werden kann. Und das heißt also, wenn es in Frage kommt, wer Ältester werden soll, dann weiß man schon, mit wem man es zu tun hat. Man hat ihn beobachtet in der Gemeinde. Man könnte sagen, beim Diakon dürfte es auch so sein, aber man weiß nicht immer, wie Leute sich zu Hause aufführen, und beim Diakon haben wir es eher mit irdischen Dingen zu tun, und nun soll ein Diakon eine gewisse Probezeit haben in der praktischen Arbeit in der Gemeinde, sodass die Gemeinde ihn in der Gemeinde beobachten kann, bei der praktischen Arbeit. Hier also eine Probezeit, und die wird nicht genannt, das ist Ermessensfrage der Gemeinde. Dann mögen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Wenn eine Probezeit abgelaufen ist, dann können sie als Diakone gelten. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein. Hier ist nicht klar, welche Frauen gemeint sind. Ob es die Frauen der Diakone sind oder ob es fräuliche Diakone sind, das heißt weibliche. Wir gehen jetzt in Kapitel 5 hinein und sehen noch eine Gruppe von Mitarbeitern in der Gemeinde mit diesem, der Helfer oder Diakone und Diakonissen stark verwandt ist. Im ersten Teil des Kapitels spricht Paulus bald von Witwen, die zu ehren sind. Das Wort ehren hat auch eine finanzielle Seite. Wenn man einen, das werden wir auch sehen jetzt weiter in diesem Kapitel, was die Ältesten betrifft, wenn man einen Mitarbeiter ehrt, dann sieht diese Ehre nicht nur so aus, dass ich ihm etwas sage, das ihm Freude macht. Ich sage ihm, mir hat ihr Dienst wohlgefallen und er wird geehrt. Es ist nicht nur so, dass er eventuell in einer Anerkennungszeremonie ab und zu in der Gemeinde, das kann man auch tun, alle 5 oder 10 oder 12 Jahre kann man jemanden anerkennen, er hat jetzt so und so lange Dienst getan, man gibt ihm vielleicht noch irgendein kleines Geschenk. Nicht nur so, sondern auch finanziell ehrt man Leute. Und wenn Witwen geehrt werden, dann werden sie unterstützt. Allerdings, sagt Paulus, nur dann, wenn keine anderen Angehörigen da sind, die das übernehmen könnten. Das wäre dann ihre erste Aufgabe. Die Gemeinde soll dann nicht hier belastet sein. Aber wenn sie in Frage kommt für die Unterstützung, Vers 9, dann gibt er hier einige Vorschriften, obwohl es nicht ganz klar ist, was hier Liste heißt. Liste könnte einmal heißen, man hat sich sehr viel Gedanken gemacht, weil wir hier aus der Kirchengeschichte praktisch, soviel ich weiß, keine richtige Hilfe haben. Und Wortausleger, Bibelausleger sind hier nicht, sie sind hier gleichsam im Nebel. Zwei Möglichkeiten könnte man zunächst nennen. Einmal, Paulus würde hier von der Liste sprechen, von Witwen, die Unterstützung erfahren, ob Jüngere oder Ältere. Und so eine Liste würde dann auch aus Jüngeren und aus Älteren bestehen zunächst. Aber die zweite Möglichkeit ist, dass diese Liste aus nur solchen bestehen würde, die 60 Jahre alt und darüber sind. Vielleicht ist das die bessere Lösung. Als Witwe werde in die Liste aufgenommen eine, die nicht weniger denn 60 Jahre geworden ist, als zweite Gruppe, die Gruppe von Witwen, die Dienst tun in der Gemeinde als Diakonissen. Das war, was ich sagen wollte. Als Witwe werde in die Liste aufgenommen eine, die nicht weniger denn 60 Jahre geworden ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis wertvoller Werke hat, wenn sie Kinder erzog, wenn sie gegen Fremde gastfrei war, wenn sie die Füße der Heiligen wusch, wenn sie Bedrängten aus der Not half, wenn sie jedem guten Werk nachkam. Dies sind die Voraussetzungen für eine Witwe in dieser Art von Liste. Mir scheint, dass es hier um eine Gruppe von Frauen geht, die unterstützt wurden und gleichzeitig Dienst tun durften in der Gemeinde als eine Art vollzeitlicher Mitarbeit. Und sie sollten dann auch unterstützt werden, beziehungsweise umgekehrt, wenn sie schon unterstützt werden müssen von der Gemeinde, dann sollten sie auch solche Frauen sein, die dann auch mithelfen können in der Gemeinde. Es versteht sich natürlich, dass solche Frauen, die zu alt wären, mitzuarbeiten, dass die natürlich ohne solche Voraussetzung der Mitarbeit unterstützt werden würden. Aber es scheint hier, als ob Paulus zunächst an eine Gruppe von Frauen denkt, die auch dann imstande sind, einen Dienst zu übernehmen. Sonst sind diese Voraussetzungen nicht allzu verständlich. Das wäre also eine Gruppe, die den Diakonen gleichsam zur Seite stehen würden, eine zweite Helfergruppe von älteren Frauen, die in der Gemeinde hier und dort Aufgaben übernehmen können. Wir könnten hier an Titus 2 denken, wo Paulus an eine Lehraufgabe der älteren Frauen denkt. Das wäre vielleicht noch interessant für solche, die das nachschlagen wollten. Überspringen wir einige Verse Und kommen wir noch einmal auf die Ältesten zurück. Paulus tut das in Vers 17. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, denn in Kapitel 5 spricht er von finanzieller Unterstützung und da greift er die verschiedenen Gruppen auf. Die Ältesten, die wohl vorstehen, halte man doppelter Ehre wert. Das heißt, in Bezug auf ihren Lebensunterhalt. Denn es ist so, grundsätzlich tut jeder Mitarbeiter in der Gemeinde seinen Dienst umsonst. Die Heilige Schrift erwartet von jedem Menschen, der arbeiten kann, dass er arbeitet und sein eigenes Brot verdient. Dazu wird erwartet, dass er Brot für solche verdient, die nicht arbeiten können. Aber die, die arbeiten können, die sollen auch arbeiten und denen soll man auch die Gelegenheit geben, in Anführungsstrichen, zu arbeiten. Deshalb es mit nun Vorsicht, sollten wir vorsichtig sein, wie wir mit Menschen umgehen, die an die Tür kommen und etwas von uns erwarten in irdischer Hinsicht. Das hat zwei Seiten. Die Heilige Schrift lehrt uns, dass Menschen arbeiten sollten. Auch Missionare, auch Pastoren, auch Evangelisten. Jeder soll zunächst arbeiten. Das ist grundsätzliche Regel in der Bibel. Jeder Mensch, der arbeiten kann, hat zu arbeiten. Wie immer auch, aber er soll tätig sein. Er soll etwas tun, was anderen Menschen, was vor anderen Menschen gilt als eine Arbeit, wodurch er sein Brot verdient hat. Aber jetzt haben wir ja eine zweite Welt, seit Jesus gekommen ist. Eine zweite Ebene, auf der ein neues Leben gelebt wird. Eine neue Verkündigung. Eine Verkündigung und ein Leben im Zeichen der zukünftigen Welt. Und es gibt nun einige im Reiche Gottes, die verbringen so viel Zeit in ihrer Arbeit für dieses Reich, dass sie ihr eigenes Wohl vernachlässigen müssen. Die tun das aus Liebe zu Jesus. Und sie vertrauen auf Gott, dass er sie nun versorgen wird. Sie sind bereit zu arbeiten, aber sie sind auch bereit, auf ihr tägliches Brot zu verzichten. Sie sind bereit zu sterben, zu hungern, schlaflose Nächte zu durcharbeiten, wenn es gilt, für Christus zu arbeiten. Sie sind bereit, ihr Leben zu verlieren. Solche Menschen, die bereit sind, ihr Leben für Jesus einzusetzen, ob in der Ortsgemeinde oder im Dienst in der Welt, in der Verkündigung des Evangeliums, da soll man beispringen, da soll man helfen. Und das wird jetzt verschieden sein. Das sind Ermessensfragen. Das kann man nicht aufteilen in zwei Gruppen. Die einen, die arbeiten 10 Stunden am Tag oder 8 Stunden am Tag für tägliches Brot. Und die anderen, das sind Fulltimers. Die sind im vollzeitlichen Dienst. Das ist verschieden. Je nachdem, wenn jemand 8 Stunden am Tag arbeitet, bekommt er vielleicht einen Lohn. Aber wenn sein Mitarbeiter, sein Kollege in der Gemeindeleitung sich zu Hause mit der Familie hinsetzt und er nimmt sich Zeit, Predigten vorzubereiten oder geht Hausbesuche machen, nimmt sich Zeit für die Seelsorge, dann soll das anerkannt werden. Oder vielleicht nimmt er einfach frei. Er nimmt jede Gelegenheit wahr zum Dienst. Solche, die hier also mehr einsetzen oder von denen vielleicht mehr erwartet wird, weil sie Aufgaben bekommen von der Gemeinde, die sollen dann natürlich dementsprechend vergütet werden. Die Gemeinde soll danach sehen, dass jeder sein tägliches Brot bekommt. Am meisten betrifft das, Vers 17b, die, die sich mühen im Wort und in der Lehre. Das heißt, das würde am ersten dort zutreffen, wo jemand sich Zeit nimmt für die Verkündigung, könnte aber auch Verwaltungsaufgaben einschließen, denn die Leitung hat es ja auch mit der ganzen Aufsicht der Gemeinde zu tun. Jeder, der in der Leitung der Gemeinde ist, muss eine Gabe zur Verwaltung haben, zur Seelsorge, zur Lehre. Aber es kommt vor, dass einige das eine mehr tun als andere. Es gibt Akzente da, aber alle müssen alles tun können. Denn die Schrift sagt, einem dreschenden Ochsen sollst du nicht einen Maulkorb anlegen. Schrift ist ein Terminus technicus hier für Gottes Wort. Das ist ein üblicher Ausdruck für Bibel. Dieses Wort, das Paulus hier zitiert, ist aus dem Alten Testament. Das heißt also, dass Paulus diesen Teil der Schrift als Wort Gottes anerkennt. Er zitiert ein zweites Wort. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das befindet sich nicht im Alten, sondern im Neuen Testament, und zwar im Lukas-Evangelium. Das Wort Schrift wird für beide Texte, die er zitiert, gleich verwendet. Das heißt also, dass Paulus schon in der Zeit neutestamentliches Wort Gottes anerkennt. Wir sind hier, wie ich am Anfang dieser Tage sagte, etwa 64, 65. Mit diesem Zeitpunkt haben wir schon eine ganze Anzahl von neutestamentlichen Büchern vorliegend. Mit anderen Worten, es gibt schon neutestamentliche Schrift, die die gleiche Bezeichnung verdient wie das Alte Testament. Das war hier nebenbei. Vers 19, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an. Timotheus ist nicht Ältester oder Pastor, sondern er hat zu überwachen, wie es in den Gemeinden bei den Ältesten zugeht. Und Anklagen würden also dem Apostel bzw. den Missionaren zukommen. Und er hätte dann zu handeln. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer auf Aussage von zwei oder drei Zeugen. Hier sehen wir, wie alttestamentliches Wort Gottes Beispiel wird. Es wird herangezogen als guter Rat für neutestamentliches Vorgehen. Die sündigen, rüge vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Die anderen würden hier wahrscheinlich nicht die Ältesten sein, sondern überhaupt andere Menschen. Wenn ein Ältester sündigt, das heißt so, dass er öffentlich gerügt werden muss, und er tut nicht Buße, dann sagt Paulus zu Timotheus, dann soll das öffentlich gesagt werden, denn er ist eine öffentliche Verkündigung, und es darf nicht so aussehen, als ob die über Lehre und Leben in der Gemeinde wachen, hier Sünde dulden würden. Sie sind nicht Polizei, aber sie müssen sagen, was von so etwas zu halten ist, ohne dass man diesen Mann unnötigerweise blamiert. Aber es muss gesagt werden, das ist Sünde. Das können wir nicht dulden. Die Art und Weise wird natürlich von Liebe und Heiligkeit bestimmt sein wollen. Vers 21. Ich spreche als ernster Zeuge vor dem Gott und Herrn, Jesus Christus. Der griechische Wortlaut lässt uns wohl nichts übrig hier, als zu sagen, es geht hier darum, dass Jesus Christus Gott und Herr genannt wird. Dies ist einer der Texte, der bezeugt, dass Jesus Christus in der Heiligen Schrift Gott genannt wird. Wir haben im Griechischen einen und denselben Artikel für Gott und Herrn. Das ist eine ungewöhnliche Formulierung. Wir haben sie wohl noch einmal, eine ähnliche in Titus 2, Vers 13, auch auf Jesus Christus bezogen. Und den auserwählten himmlischen Boten, das heißt den Engeln, dass du diese Anweisungen bewahrst ohne Vorurteil und nichts tust aus Zuneigung. Stehe vor Gott, handle vor ihm. Die Hände lege niemandem schnell auf. Ältesten, wenn sie eingesetzt wurden, wurde damals wahrscheinlich die Hände aufgelegt. Es wird nie verordnet. Verordnungen in institutionalem Sinne sind nur Taufe und Abendmahl. Aber Handauflegung kommt vor, wird aber nicht vorgeschrieben. Das ist eine Praxis, die sich bis in die heutige Zeit gehalten hat, muss aber nicht ausgeübt werden. Aber wenn sie ausgeübt wird, soll sie mit Ehrfurcht in der Heiligung ausgeübt werden. Und wenn sie bei Ältesten ausgeübt wird, dann nicht so, als würde man hier sich mit Sünde identifizieren. Das heißt, es muss ein Ältester sein oder ein Kandidat, der die Voraussetzungen in Kapitel 3 genannt erfüllt, damit man nicht hier einen Mann die Hände auflegt und gleichzeitig damit sagt, wir dulden, was dieser Mann hier auf dem Gebiet der Sünde tut. Das darf nicht sein. Paulus spricht hier nicht unmittelbar von Ältesten. Da würde die erste Anwendung sein. Aber was hier gesagt wird, müsste meines Erachtens von jeder Handauflegung sich beziehen. Mit anderen Worten, wenn es bei einer Handauflegung bei einem Kranken so wäre, dann müsste man vorsichtig sein, dass hier auch nicht mit der Sünde identifiziert wird. Jakobus gibt uns da eine Hilfe, dann soll von Sünde zuerst gesprochen worden sein, in seelsorgerlicher Weise diese bekannt und dann kann gebetet und eventuell können Hände aufgelegt werden. Halte dich selbst rein. Das ist Timotheus' Aufgabe sich selbst gegenüber. Nun noch eine Stelle in Bezug auf den Ältesten bzw. den Dienst des Apostels aus dem zweiten Brief, bevor wir zum Schluss kommen. Ich will da noch einmal eine Stelle lesen aus dem ersten Brief. Aber diese Stelle noch, 2. Timotheus 2, 1 und 2. Ich sagte schon, dass im zweiten Brief weniger vorkommt von der äußeren Form der Gemeinde. Das ist meines Erachtens wichtig. Vielleicht kann man zu viel daraus machen, aber man hat darauf hingewiesen, dass mit dem Zeitpunkt des Schreibens dieses wohl Pauli letzten Briefes die Gemeinde durch manches hindurchgegangen ist und es sieht nicht überall so rosig aus. Der Zerfall der Gemeinde ist offenbar schon sichtbar. Und das macht Paulus traurig. Das Haus Gottes, an dem er so fleißig gearbeitet hatte, trägt bereits Züge des Abfalls. Petrus dürfte einige Jahre später seine Briefe geschrieben haben und er sagt, es ist Zeit, dass das Gericht anfange am Hause Gottes. Und wie das dann einige Jahre später wiederum wahrscheinlich ausgesehen hat, lesen wir dann in Offenbarung 2 und 3. Was heißt das für uns? Wir leben viele Jahre später. Man hat falsche Schlussfolgerungen gezogen hieraus. Ich glaube, was wir hier sehen sollten, ist Folgendes. Die Art und Weise, wie Paulus dieser Situation begegnet. Er begegnet sie nicht mit viel Schelten. Er polemisiert nicht. Er leidet darunter. Aber was tut er? Er korrigiert auch nicht viel an der Form. Wenn die Form zerfällt, wenn es nicht gut geht, vielleicht war es nur das Leben, das verfiel, aber vielleicht war es auch die Form. Paulus antwortet nicht mit viel Rigorosität. Jetzt muss dies getan werden, jetzt muss das korrigiert werden. Wir müssen hier noch straffer die Zügel, oder die, wie sagt man, Zügel anhalten, anziehen. Nicht so. Wir müssen immer behalten, dass vor Gott Inhalt über Form steht. Inhalt ist wichtiger als Form. Form ist wichtig, wenn sie Offenbarungsinhalt ist. Form kann auf den Inhalt sich auswirken. Aber wenn wir Erneuerung in der Gemeinde haben wollen, dann werden wir es mit dem Inhalt zu tun haben wollen. Dort muss begonnen werden. Und wie beginnen wir mit dem Inhalt der Gemeinde? Wir handeln und arbeiten mit Menschen. Paulus hat es mit Menschen zu tun. Und er sieht vor, dass bessere Mitarbeiter hervorkommen. Denn es sind Menschen, die Gott gebraucht, um seine Gemeinde zu erneuern. Zwar steht geschrieben, nicht durch Heer oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Aber der Geist Gottes handelt mit Menschen. Er geht mit Menschen um. Ich glaube, dass 2. Timotheus 2, Vers 2 hier wichtig ist. Paulus gibt ganz praktische Hinweise, wie Gemeinde Jesu Christi bewahrt bleiben kann und auch erneuert werden kann, meines Erachtens. Und wenn Sie glauben, Sie stehen in einer Zeit des Abfalls und die Gemeinde braucht Erneuerung und Korrektur, ob der Form nach oder dem Inhalt nach, dann wollen wir auch, glaube ich, auf diese zwei Verse achten. Vers 1, du also, mein Kind, nimm zu an Stärke in der Gnade. Gnade begegnet uns als Christen einmal in Form von Vergebung, zum anderen in Form von Kraft. Jesus sagt zu Paulus einmal, lass dir an meiner Gnade genügen, denn, Begründung, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gnade ist, sagt Jesus, Kraft. Timotheus soll an Stärke, an Kraft zunehmen, in der Gnade. Er soll die Gnade Gottes beanspruchen, denn die steht zur Verfügung und ist auch genügend. Die ist in Christus Jesus. Das ist das Erste. Wir leben aus der Gnade. Und wenn wir eine Rettung haben wollen für die Gemeinde, wenn es besser gehen soll, dann haben wir auf die Gnade hinzuweisen, die Vergebung und Kraft ist, und zu lernen, daraus zu leben. Aber das Zweite, und was du von mir hörtest, unter vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, solchen, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Dieser Vers ist so oft schon missbraucht worden und aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er wird heute sehr viel zitiert. Er wird gebraucht als Legitimation für Bibelschulen, für Jüngerschulen, für Privatschulungen. Einer holt sich fünf, sammelt fünf andere um sich, lehrt sie, und diese fünf sollen wieder andere fünf um sich sammeln. Nun, die Ideale sind gut, aber wir haben heute sehr viel Betrieb außerhalb der Gemeinde. Und das ist nicht gut. Gott arbeitet mit seiner Gemeinde und in seiner Gemeinde. Und dieses Wort steht in der Gemeindesache. Paulus ist ein Apostel. Er schreibt dieses Wort an einen Apostel. Dieser Vers ist die Aufgabe eines Apostels, eines Missionars, eines Mannes, der verantwortlich ist dafür, dass in der Gemeinde Jesu Christi Führung ist. Es geht hier nicht um die Ausbildung oder das Lehren, Belehren irgendeines Christen, ihm zu helfen, Menschen zu gewinnen für Jesus. Es geht hier um die Ausbildung von Menschen, die in der Gemeinde Jesu Christi Führung übernehmen können. Und auch nicht Diakone. Hier geht es nicht um Diakonie. Hier geht es um Verkündigung des Evangeliums in und außerhalb der Gemeinde. Und Timotheus wird gesagt, sorge dafür, dass du treue Menschen findest, die schon Zeichen abgeben davon, dass sie eine Gnadengabe auf diesem Gebiet haben, dass ihr Charakter hier schon die Voraussetzungen schafft. Nimm sie zur Seite. Neben der Gemeindearbeit tu auch dieses. Sorge für künftige Führung. Sorge für Nachwuchs. Solche Leute, die in der Gemeinde stehen, sich dort bewähren, in der Gemeinde, die denen helfe, damit sie bereit sind, Führung zu übernehmen zu gegebener Zeit. Entweder als Hirten in der Gemeinde oder als Evangelisten oder Missionare oder wie auch. Die dann imstande sein werden, andere wieder zu lehren. Und auf diese Weise geht die Anweisung, von der Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 3 spricht, weiter. Auf diese Weise wird Gemeinde Jesu Christi überleben. Das heißt, die Fackel wird weitergereicht. Paulus schreibt kurz vor seinem Sterben, und Timotheus wird die Fackel überreicht für die Verantwortung der Weiterführung des Evangeliums. Das heißt also, dass wir auch, die wir in der Führung der Sache Gottes sind, dafür sorgen müssen, dass Menschen gefunden werden, denen wieder geholfen werden kann, ihre Gnadengabe zu entwickeln, einen Platz zu finden im Reiche Gottes, damit die Sache Gottes immer die richtige Führung hat. Das ist eine wichtige Aufgabe der Gemeinde Jesu. Und ich, für meine Person und für meinen Teil, glaube, wir haben hier neu zu überlegen, wie das wirklich in neutestamentlicher Weise und im Blick auf kommende, mehr von Unordnung gekennzeichnete, politisch gesehen gekennzeichnete Zeiten zu tun ist. Ich glaube, unsere Wege, die wir heute haben, dauern viel zu lange. Die Zeit ist kurz und wir müssen, glaube ich, auch an dieser Stelle mehr neutestamentlich handeln. Lassen Sie mich zum Schluss 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15 lesen. Solches schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, falls ich aber verziehe, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Dieses ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Jeder in der Gemeinde trägt Verantwortung, die Führung besonders, aber jeder in der Gemeinde. Möge der Herr durch seinen Geist, durch sein Wort, einen jeden von uns zu einem starken Pfeiler und Träger der Wahrheit machen, in der Gemeinde und in der Welt. Danke.